Der Titel dieser Predigt ist Heiliges Einerlei. Im Jahr 2015 schon war über einer europäischen Autobahn in großen Buchstaben zu lesen: Eure Kinder werden sterben oder Allah anbeten. Das sei als ein Beispiel hier vorweg angeführt. Neu oder selten sind solche Drohungen ja nicht mehr. Inzwischen sind ja etliche Jahre vergangen, die viele aufrüttelnde Veränderungen mit sich gebracht haben. Nicht alles davon ist öffentlich bekannt. Vieles wird ja vertuscht und geleugnet, beziehungsweise ängstlich hilflos hingenommen oder auch ignoriert. Und sicher ist uns bei alledem bewusst geworden, die Zeit ist gekommen, die Augen aufzuheben. Und das ist auch wohl der primäre Sinn des Wortes aufmerksam. Die Zeit ist da, wachsam und mit ausreichend Öl in den Lampen in die kommenden Tage zu gehen, unserem Herrn entgegen. Und Gottes Wort gibt uns dazu einen wichtigen Rat, in Sprüche 4,23 nämlich: Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Um das zu tun, gilt es, unsere geistlichen Prioritäten zu überprüfen und neu auszurichten, unnötig Mitgeschlepptes auszumisten, hindernden Ballast abzuwerfen und uns aufs Wesentliche zu konzentrieren. Der Tag rückt näher, an dem es zu spät sein kann dafür. Was uns also vordringlich am Herzen liegen muss, ist die Reduktion auf die nötige geistliche Armut für unsere noch irdische Zukunft. Denn eines, nur eines, wird nötig sein. In solch gesunder Einfalt vor Gott zu wandeln, wird uns nun zur absoluten Notwendigkeit. Angesichts der breit gefächerten Verführung im herrschenden Zeitgeist, wie es ja auch unser Herr für die letzten Tage vorausgesagt und in einem Atemzug mit den Tagen Noahs und Sodoms verglichen hat. Und das, was nun sozusagen auf der Hand liegt, was es zu erreichen gilt, das ist leicht. So leicht, wie Jesus seine Last für uns bezeichnet hat. So gelinde und einfach, wie er sein sanftes Joch für uns beschreibt. Halten wir das fest. Eine kindlich heilige Einfalt in Christus ist einfach und auch leicht und einfach zu erreichen, zur geistlichen Gesundung, damit wir unbeschwert, aber nicht ungewappnet vorgefunden werden. Und das Endziel aller Überwinder in Christus wird ja herrlich sein, das ist sicher, auch wenn es vielleicht etliche von uns mit ihrem eigenen Blut bezeugen werden. So war es ja immer in der Christenheit, denn dazu sind wir prinzipiell gesetzt. Die letzten Jahre hier im Westen waren also eher eine besondere geschichtliche Ausnahme. Der von den Römern inhaftierte Apostel Paulus schrieb da aus gutem Grund in seinem Brief an die Philipper, und zwar aus dem Gefängnis: Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, aber euch macht es gewiss. Immer wieder dasselbe, schreibt er. Ja, was war denn dasselbe, das Paulus schreibt, dieses fortwährende Einerlei, dessen er nie überdrüssig geworden ist, bei dem ihm nie langweilig geworden ist? Was war denn gemeint mit dem, was dem Philippern Festigkeit und Gewissheit verleihen sollte? Es war der Herr. Es war Jesu Herrlichkeit und Schönheit, die so groß ist, dass sie allen, die sie gerne betrachten, immer wieder zu einer unversiegbaren Quelle der Freude wird. Wie schon Jesaja ausrufen durfte: Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Nein, Paulus ist nie müde geworden, Gottes Quellen des Heils, seinen Herrn, mit Freude zu betrachten. Und das ist es. Das ist das herrliche Einerlei, von dem er schreibt. Und deshalb kann er das auch aus dem Gefängnis tun, als Gebundener. Und bald darauf schon wiederholt er sich ein paar Verse weiter, schreibt er nämlich wieder: Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. So im Kapitel 4. Und im Anschluss an diesen Aufruf freut euch in dem Herrn, da wird so richtig deutlich, wie sehr sein Herz erfüllt ist von der überflutenden Freude an Christus allein. Da bricht sie hervor zu einem unvergleichlichen Lobpreis, seine tiefe, so gewaltige Freude an seinem Herrn, um dessen Willen ihm alles Liebgewordene zum Schaden geworden ist, wie er betont, zu Kot, zu nichts, wie er freudig schreibt. Aber was war es denn, dessen er sich früher hatte rühmen können? Ich war beschnitten am achten Tag, schreibt er. Ich war vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer unter Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde. In der Gerechtigkeit nach dem Gesetz war ich ohne Tadel. Das waren meine Vorzüge. Das war einst mein Gewinn. Aber was mir Gewinn war, das habe ich alles für Schaden geachtet, um Christi willen. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden, ich achte es für Verlust, um der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu willen, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, auf das ich ihn gewinne. Wie verwurzelt in Paulus dieses göttliche Einerlei, diese hochkonzentrierte Einfalt, die Erkenntnis der Herrlichkeit der Person Christi war, das geht aus praktisch all seinen Briefen im Neuen Testament hervor. Die Freude am Herrn war das bleibende Geheimnis seines Lebens. Ihn anschauen war ihm höchste Erquickung. Und sollte ich jetzt selber einen Wunsch frei haben, einen einzigen Wunsch, wenn ich selber eine Bitte äußern darf, dann möchte ich sagen nach all meinen Jahren, ja, das ist es. Das ist das Erstrebenswerteste schon hier auf Erden, in allen Lebenslagen, die Freude am Herrn, die Vortrefflichkeit der Erkenntnis Jesu. Nichts kommt dem gleich, nichts ist größer, nichts stiftet so nachhaltig den inneren Frieden und nichts wird uns heilsamer hindurchgeleiten durch die kommende Zeit und zu Jesu Füßen dann wunderbar vollendet werden. Nichts so wie die Freude am Herrn. Das ist der höchste Trumpf. Das ist unser wertvollstes Gut. Das ist das edelste Kleinod. Und das ist die Substanz, mit der wir Menschen durch Not und Elend und sogar durch ein Martyrium kommen werden. So wie jene lieben Alten vor uns, die das Henkerbeil geküsst haben, weil es sie schnell zu dem brachte, der ihre Freude ist. Weil er der eine ist, der all ihr Sehnen und Trachten ausfüllt, seit sie von ihm wissen. Also wie Stephanus, und wie Paulus nach ihm, wie die Apostelgeschichte ab Kapitel 7 beweist. Apropos Apostelgeschichte, dort ist der Ausspruch über unseren Herrn zu lesen, der Thema, Sinn und Inhalt unserer heutigen Predigt bestimmt, wie Petrus in Kapitel 4 sagt, und es ist in keinem anderen das Heil. Betrachten wir dazu noch weiter das Einerlei, mit dem Paulus die Gemeinden versorgt hat, zum Beispiel die Korinther. An die schreibt er, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. So im zweiten Korintherbrief. Behalten wir dieses Tun des Heiligen Geistes im Gedächtnis, das wird noch sehr wichtig im Verlauf dieser Betrachtung, wie wir sehen werden. Paulus schreibt noch weiter, dasselbe, immer noch an die Korinther, denn Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung von der Erkenntnis der Klarheit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber solchen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft sei Gottes und nicht von uns. Wir haben allenthalben Trübsal, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um und tragen allezeit das Sterben des Herrn Jesu an unserem Leibe, auf das auch das Leben des Herrn Jesu an unserem Leibe offenbar werde. An die Kolosser schreibt Paulus, dass in Christus die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt, und die Christen in Ephesus ermahnt er, sie möchten doch danach trachten, die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt, damit sie erfüllt werden mit allerlei Gottes Fülle. Immer dasselbe, so könnten wir sagen. Und wissen doch, dass dieses Selbe, ja derselbe, umfangreicher ist als alles. Höher, tiefer, gehaltvoller, wegen der ganzen Fülle Gottes in ihm, ihn, denselben zu erkennen, das ist unauslotbar. Mit einem Wort, das unergründliche Einerlei des Paulus ist nichts und niemand anderer als der herrliche Sohn Gottes, Jesus Christus. Ein wunderbares Einerlei für Paulus, herrlich konzentrierte Einfalt auf den Höchsten, ein freudiger Verzicht auf Religion, auf Ehre und Welt, nun aber in Christus Gottes Wohlgefallen. So wie Jesus rechnet, wer nicht absagt allem, was er hat, der ist mein nicht wert. Nicht nur Paulus redet Heiliges einerlei, auch Petrus tut das, von dessen dritter Predigt unser heutiges Leitwort herstammt, und es ist in keinem anderen das Heil. Und Petrus zeigt dasselbe Sinnen und Trachten wie Paulus, Christus und seine Herrlichkeit, ob in der Apostelgeschichte oder in seinen Briefen, wenn er zum Beispiel schreibt, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Und was lesen wir von Philippus in der Apostelgeschichte? Da steht, Philippus ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen. Ja was? Christus, so in Apostelgeschichte 8. Jetzt könnten wir fragen, woher kommt das, dieses Einerlei bei all den geliebten Gottesmännern? Das Neue Testament gibt darauf eine eindeutige Antwort. Petrus redete voll des Heiligen Geistes. Das war es ja, was unser Herr Jesus vom Heiligen Geist vorausgesagt hat. Derselbe wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Es ist also die Aufgabe, es ist das Geschäft des Heiligen Geistes, den Herrn Jesus zu verherrlichen, ihn uns zu zeigen und uns zu beweisen, dass die ganze Fülle Gottes in Christus enthalten und beschlossen ist. Und darum, weil Petrus vom Heiligen Geist erfüllt war und weil der Heilige Geist dem Paulus die Feder führte und weil Philippus hinabzog in der Kraft des Heiligen Geistes, darum haben sie alle dasselbe geredet, haben sie Heiliges einerlei geredet, verkündigt und geschrieben von ein und demselben, von der Herrlichkeit Christi. Christus ist uns von Gott gemacht zur Heiligung, das heißt, wir sind abgesondert für den einen. Das ist unser herrliches, heiliges Einerlei, das immer dasselbe, nämlich denselben, verkündigt. Und es gibt keinen deutlicheren Beweis von der Macht und von der Gegenwart und Tätigkeit des Heiligen Geistes, als wenn Christus den Leuten vor die Augen gemalt wird. Wenn Christus den Leuten angepriesen und ihnen empfohlen wird, wenn Christus hoch erhoben wird und Menschen zu Christus geführt werden und nirgends sonst hin. Das ist das ureigenste Geschäft des Heiligen Geistes Gottes, des Geistes Christi. Was immer wir vom Heiligen Geist sicher wissen, ist diese Tatsache, er verherrlicht Christus. Ja, aber geschieht das nicht auch anders, mag jemand fragen, aus eigener Kraft? Kann nicht auch ein Mensch aus sich heraus Jesus hoch erheben? Die Antwort lautet nein. Niemand kann Jesus in der Praxis als Herrn bezeichnen, außer durch den Heiligen Geist. Das werden wir uns noch genauer ansehen. Es ist und bleibt ein wunderbares Geheimnis Gottes, dass niemand Jesus im Sinn der Heiligen Schrift als den Herrn rühmen und bezeugen kann, als nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Natürlich ist auch bei Ungläubigen und bei Religiösen in Kirchen und Gemeinden und sogar in der Welt die Rede von Jesus. Denn Jesus hat seit jeher mancherlei Begeisterung gefunden bei Menschen, die ihn auf ihre Weise verehren, Freidenker sogar und Anarchisten. Dichter, Denker, Schriftsteller und Philosophen Sie alle machen ihn zu ihrem Gesinnungsgenossen, wenn sie wollen und soweit es ihnen dienlich erscheint. Aber bedenken wir das eine, geben denn diese Leute Jesus den Platz, der ihm gebührt? Den Platz, den ihm Gott gegeben hat? Den einzigen Platz, der ihm allein zusteht? Den Platz, den ihm Petrus gibt, wenn er sagt, es ist in keinem anderen das Heil, nur in ihm ist Erlösung. Nein, wenn Menschen als solche von sich aus Jesus rühmen, dann schänden sie seine Herrlichkeit, weil sie ihn einreihen neben ihre menschlichen Größen und ihren geistlichen Prinzipien und Erlebnissen und Ansichten. Sie entkleiden ihn damit förmlich seiner Gottesherrlichkeit und machen ihn zu ihresgleichen. Christus den Herrn heißen kann nur der an ihn Gläubige im Heiligen Geist, beziehungsweise auch ein überführter Sünder im Moment der Bekehrung. Also nur jemand, dem der Heilige Geist Christus verherrlicht hat. Schauen wir uns dazu die heutigen Bücherangebote christlicher Natur an. Lesen wir hinein in die neuen Bibelübersetzungen, hören wir hinein in die Gesinnung, wie sie heute vielfach in Gemeinden vorherrscht, was und wie viel angeboten wird als Christentum ohne Christus, beziehungsweise im Sinn von Christus und nicht Christus allein. Wenn dabei Christus auf einer Stufe gehandelt wird mit menschlichem Denken und Machtstreben, mit religiösem Geschäftssinn und geistlichem Missbrauch in seinem Namen, nein, es bleibt eindeutig dabei, kein Mensch kann Jesus in der Tat seinen Herrn nennen, in der Tat nämlich, als nur durch den Heiligen Geist. Und den stellt Gott nur denen als Beistand zur Seite, die ihm und seinem Wort gehorsam sind, so steht es in Apostelgeschichte 5. Und nur, wo Jesus alleine der Herr geheißen wird, wo das Heil ausschließlich in Christus verkündigt wird, und nur, wo Jesu Name als der Höchste erhoben ist, und nur, wo ihm der Gehorsam nicht verweigert wird, da ist wirklich der Heilige Geist am Werk. Und da wird Jesus zu Recht der Herr genannt vor Gott. Und das ist der himmlische Zustand für Jesu Jünger auf Erden, den Sacharja voraussagte, im Kapitel 14, und der Herr wird König sein über alle Lande, und zu der Zeit wird der Herr nur einer sein und sein Name nur einer. Heiliges Einerlei. Wie sieht es denn da in uns aus? Stehen wir da, wo Petrus steht? Glauben wir und bezeugen wir ernsthaft, es ist in keinem anderen das Heil? Halten wir im Leben, im Denken, Reden und im Gebet die gottgegebene Reihenfolge ein, mein Herr und mein Retter und Heiland? An erster Stelle hat das Wort Herr zu stehen. Wollen wir diese heilige Einfalt uns auch niemals verdrießen lassen, dieses hochkonzentrierte Einerlei auf die Fülle der Gottheit in dieser einen Person, Jesus? Dieses herrliche Einerlei, das die Ewigkeit ausfüllen wird? Wollen wir Stunde für Stunde nur von dem einen abhängen, nur von ihm überzeugt sein, nur auf ihn hinweisen, Menschen nur zu ihm führen und nicht zu uns und zu unseren Gedanken, zu unserer Erfahrung? Wollen wir nur den einen Namen verkündigen, in dem allein das Heil zu finden ist, den Namen Jesus Christus, den ihm Gott dazu gegeben hat, damit jeder, der ihn anruft, gerettet werden kann? Und gilt uns nicht allen das Wort aus Jakobus 3, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Diese Anweisung Gottes gilt ja für jeden von uns. Wir alle haben die herrliche Aufgabe, die Menschen mit ihren Fragen nur zu dem Meister der Schrift zu führen, weil er allein jeden Menschen individuell aufs Beste durch sein Wort führt und ihm das Leben gibt. Denn was ein Mensch über das Wort Gottes sagt, das ist verwerflich. Und was ein Mensch aus Erfahrung vom Wort her sagt, das bleibt immer nur reduzierte Kost für andere. Christus selber ist das Wort und er allein ist der Geber und der Meister des Wortes. Unsere Aufgabe ist es und bleibt es, die Menschen zu ihm zu bringen, selber aber beiseite zu treten, damit sie in Jesus Christus wachsen können. Und bei solchem Tun wird sich der Heilige Geist nicht von uns zurückziehen. Und ist dieser Dienst nicht das Schönste? Den haben wir doch alle und er ist leicht. Lassen wir uns nicht täuschen, wenn Menschen den Namen Jesus im Mund führen. Das geschieht oft so leichtfertig und klingt so einfach, aber bei aller gottgegebenen Einfachheit ist es wegen der menschlichen Sündhaftigkeit bei weitem nicht so einfach. Die Bedingung zum Guten ist allemal, dass wir uns nicht selber leiten, sondern uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Denn nur wo der Heilige Geist ist, da wird Christus hoch erhoben. Wo aber der Geist nicht ist, da wird nicht Christus hoch erhoben, sondern anderes. Da ist dann ein menschliches oder dämonisches Interesse obenauf. Ein Bild von irgendetwas Nichtigem füllt dann die Seele. Seien wir deshalb auf der Hut, denn die Dinge, die Christus verdunkeln und vernebeln in uns, die ihn zur Seite drängen, die können gut sein, sogar sehr gut sein. Gute, sehr gute Dinge können das Herz so ausfüllen, dass Christus und die Freude an ihm keinen Platz mehr hat in uns. Deine Seelsorge zum Beispiel, die du tätigst an anderen, deine Seelsorge, wenn du nicht in jedem Punkt uneigensüchtig die Menschen zu Christus persönlich hinführst, dann betreibst du geistliche Abtreibung in deinem ichsüchtigen Götzendienst. Und es gibt eine Menge Gläubige, die begeistert sind vom Missionieren. Sie spenden und sammeln Gelder, erwecken in anderen das Interesse für die Mission und halten oder besuchen Missionsvorträge. Im Eifer sind sie ja vorbildlich für diese gute Sache. Aber ihr Eifer gilt eben einer Sache, nicht aber dem Herrn Jesus persönlich. Ihrem Tun und Eifer fehlt der persönliche Bezug zu ihrem Herrn. Und wie könnten solche ihn als ihren Herrn bezeichnen, wo sie doch eigene Ziele haben? Andere hängen an ihrer Gemeinschaft oder sie hängen an ihrem Werk, das sie tun, an einem Unternehmen, an einem Dienst im Reich Gottes, nach dem Prinzip, die Gemeinde muss ja wachsen. Das Werk muss zunehmen, die Konferenz, die soll doch gut besucht sein. Und viele sind überzeugt, dass sie anderen helfen können. An ihrem Wesen sollen andere lernen zu genesen, auf ihre Art gläubig werden. Eine vermessene Sicht, die nur die Hölle bevölkern wird. Was sie reden, soll vom Himmel her geredet sein, ist es aber nicht. Einer ist euer Meister, sagt der Herr zu uns. Ihr aber seid alle Brüder. Brüder, die selber zum Meister gehen und andere zu ihm leiten sollen und nicht zum Bruder. Mein Lieber, wenn du an irgendetwas oder irgendjemanden hängst und nicht an Christus allein, dann bist du übel dran. Da wartet am bitteren Ende nichts als Enttäuschung und Bitterkeit auf dich. Das alles wird in Trümmer gehen, wie uns ja die Kirchengeschichte beweist und alle Bewegungen, die einmal gut angefangen haben mit Christus, dann aber abgewichen sind, hin zu ihrer Sicht und ihren Arbeitsmethoden und den Herrn vernachlässigt haben. Seht euch nur um in der Kirchengeschichte und in den Gemeinden vor Ort. Der Heilige Geist zieht sich zurück. Er geht nicht mit, wenn der lebende Organismus des Leibes Christi immer mehr mutiert zu einer vielleicht netten, aber toten Organisation. Früher oder später bleibt von alledem nichts übrig, außer Stroh, Holz, Stoppeln und sonstiges Brennbares. Auch wenn wir uns dabei noch reich vorkommen, stehen wir doch vor Gott mit unserem ganzen Allerlei elendig verloren da. Denken wir nur an Laodicea, wo da steht, du sprichst, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts und weißt nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Dann steht, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst. Bedenken wir, wer dann wieder vor unserer Tür steht und anklopft. Nicht die Mission, nicht das Gemeindemanagement, nicht unsere falsche Betriebsamkeit, sondern der Herr. Wir alle kennen einen Mann Gottes, der hat ein Werk getrieben, mehr gesegnet als jeder andere, seitdem unser Herr selber die Erde verlassen hat. Wer das war? Es war Paulus. Aber hängt denn Paulus am Werk? Mitnichten. Zwar hat er es treu getan, das Werk, das ihm aufgetragen war, aber sein Herz hing am Herrn. Und nur so hat er sich die Freudigkeit im Heiligen einerlei bis ans Ende bewahren können. Und nur darum konnte er sein Werk treu und recht bis zum Ende tun. Freilich, das Werk an sich brachte ihm, dem Paulus, Enttäuschung ein, brachte ihm Bitteres bis ans Ende. Paulus hat sich diesbezüglich auch keine falschen Hoffnungen hingegeben. Er hat schon frühzeitig den Keim bemerkt, den Keim des Verfalls seines Werks. Und so geschieht es bis heute. Wo sind sie denn, die Gemeinden von damals? Und wie steht denn heute die westliche, verweltliche Christenheit da? Und wird es dir und mir persönlich anders ergehen? Und was wird sein in wenigen Jahren von dem, was die Brüder getan haben, die Brüder, die wir so schätzen? Den Bach geht alles hinunter, weil überall immer wieder vom Herrn gewichen werden wird. Und der Herr sagt in Markus 13, so wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafend findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wacht! Als Paulus Abschied nahm von den Ältesten in Ephesus und ihnen ankündigte, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen würden, was hat er da gesagt? Das weiß ich, sagt er, dass nach meinem Abschied kommen werden unter euch greuliche Wölfe, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus euch selbst werden aufstehen Männer, die da verkehrte Lehren reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Hätte jetzt das Werk des Paulus sein Herz erfüllt, dann wäre er wohl an einem gebrochenen Herzen gestorben. Aber so war sein Herz unentwegt nur auf seinen Herrn gerichtet und deshalb konnte er an seinem Ende triumphierend sagen, im 2. Timotheusbrief, hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jenem Tag, der gerechte Richter, geben wird, nicht mir aber allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Wir verstehen, aber nützt hier Verständnis etwas? Werden wir, wirst du beim Herrn persönlich bleiben, an ihm hängen, was immer auch geschieht, was immer auch der oder jener Wind der Lehre mit sich bringen wird? Wie ist es? Hängt dein Herz an einem Menschen? Niemand soll sich doch eines Menschen rühmen, eines Predigers, eines bekannten Bruders, wer immer sie sind. Und wer sich damals des Petrus rühmen wollte, der musste ja bald entdecken, dass dieser Mann mit dem Namen Fels, den ihm Christus selber gegeben hatte, zittert und heuchelt vor ein paar Christen, die nicht eingehen wollten in die Freiheit, zu der er uns Christus befreit hat. Und hat sich jemand innerlich an Paulus gehängt, der wurde bei näherem Hinsehen gewahr, dass seinen Paulus ein Satansengel mit Fäusten schlägt. Das ist vielleicht gar nichts Seltenes. Haben wir je versucht, uns klarzumachen, was das bedeuten kann? Das sind Dinge, die das Leben Jesu in einem Menschen permanent zu vernichten suchen. Immer wieder dieselbe Sünde, eine Sucht, die uns plagt. Geldgier oder Sex oder Ehrsucht. Schrecklich. So etwas bedeutet in einem Leben der Nachfolge Jesu Schreckliches. Welcher Jünger hört das nicht mit Schaudern, der selber betroffen ist von tausendfacher Versuchung in seinem Christenleben, wo er jede Minute zum Herrn rufen muss, weh mir, ich vergehe, Herr, rette mich, streite du, Herr, gegen meine Widersacher. Aber der ist auch in der Lage zu ermessen, wie wichtig es ist, am Herrn allein zu hängen und nie wieder an einem Menschen, an keinem. Auch nicht an mir selbst. Ich bin ja der Schlimmste. Ergo kann ich auch nicht anderen dienen in meiner Kraft, mit meiner Geistlichkeit. Ich kann Menschen nur ausdrücklich zum Herrn in Liebe hintreiben. Ansonsten ruiniere ich sie. An mir werden sie zu Schanden werden. Aber wem ist der Arm des Herrn so offenbar? Ich kenne Christen, langjährige Christen, die andere Gläubige ruinieren durch ihr andauerndes Einwirken auf sie, ihr Einwirken auf sie. Damit ist aber nicht dem Herrn gedient, sondern dem Widersacher. Aber leider ziehen solche ihre Kreise immer weiter, solange sie können. Der Heilige Geist aber wirkt anders. Er dient und wacht eifersüchtig über der Ehre unseres Herrn. So sorgt er auch deutlich dafür, dass die Schwachheiten der Gottesmänner in der Bibel ans Licht kommen, damit keiner sich an die Seite des einen stellen kann, an dem der Vater allein wohlgefallen hat und von dem er sagt, den sollt ihr hören, ihn, meinen Sohn. Ja, der Geist sorgt auch dafür, dass die hoch angesehenen Menschen zuschanden werden, an denen gläubige Menschen gefallen haben. Der Geist verherrlicht allein Christus. passen wir also auf, dass wir bloß nicht über Dingen, über dem Werk im Weinberg und über Menschen unseren Herrn vernachlässigen und zeitweise vergessen. Unser Herz, das sehnt sich ja nach einem, der es ganz befriedigt, der vollkommen ist, der keinen Makel und keine Tadel zeigt, der unerschöpflich ist, an dem wir uns immer das sättigen können und der uns nie enttäuschen wird. Und das kann kein Mensch. Es ist uns dazu nur einer von Gott vor die Augen gestellt, sein geliebter Sohn Jesus Christus. In ihm sind wir in allem reich gemacht. Christus ist unser erlangtes Erbteil, wie der Geist sagt, von ihm kommt auch ihr her. In Christo Jesu, welcher uns gemacht ist von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Sein herrliches Einerlei. Jeder einzelne Punkt in diesem Wort ist von absolutem Wert, denn für uns gibt es keine Weisheit außerhalb des Christus. Für uns gibt es keine Gerechtigkeit außerhalb von ihm. Er ist es, seine Person und sein Name, der uns absondert von der Welt für Gott. Niemand anderer hat uns erkauft aus diesem bösen Weltlauf durch sein eigenes Blut. Es gibt ja viel Eifer unter den Christen, auch viel Treue, viel Ernst und viel Aufopferung. Und doch fehlt den meisten das eine, die Wirkung der tiefen, unmittelbaren und bleibend frischen Freude der Seele an ihrem persönlichen Herrn der Herrlichkeit. Und wer immer genau diese Gnade für sich erbittet von Gott, der muss auch bedenken, wer sein Herz ganz auf den Herrn stellt, wer nur ihm dienen will, nur ihm leben, alles nur für ihn tun will, dem wird es so ergehen wie einst dem Paulus. Er wird einsam werden. Er wird irgendwann erkennen, alle haben mich verlassen. Ist es nicht unserem Herrn genauso ergangen? Und könnte es je einem ernsthaften Nachfolger Jesu anders ergehen? Wer sich zu einer menschlichen Partei hält, zu einer Gruppe, zu einer Gemeinschaft und natürlich dann die Interessen dieser Partei, Gruppe oder Gemeinschaft vertritt, der ist immer gern willkommen in seiner Interessensgemeinschaft. Auch wer Interesse zeigt an Themen, die die Menschheit aktuell beschäftigen, wer sich interessiert für ein Werk, das die Menschenherzen momentan erfüllt, wer bekannte und berühmte Menschen hochhält, der ist überall willkommen und beliebt. Und das gilt gleichermaßen für die Welt wie auch für die Gemeinde. Hast du aber nur mehr eine Passion, nämlich Jesus Christus, um dessen Willen du alles andere zurückstellst und von dem her du alles beurteilst, dann wirst du deine Straße auf dieser Welt und auch in der Gemeinde einsam ziehen. Du wirst das dir aufgetragene Werk natürlich gern und treu tun, weil der Glaube durch die Liebe tätig ist in Christus. Du wirst die Brüder lieben und wirst stets anerkennen, was Gott durch andere tut, durch diesen oder jenen Menschen. Und doch wirst du selber so dastehen, dass neben Christus in deinem Leben nichts anderes mehr Platz hat. Dass Christus der einzige Standpunkt ist, von dem aus du alles beurteilen wirst. Und du wirst jeden Fragenden und Suchenden nur auf den einen hinweisen, dem er dann für Zeit und Ewigkeit angehören soll, Christus. Kinder, das ist kinderleicht zu verstehen und kinderleicht zu realisieren. Und es ist so heilsam. Solches Tun bevölkert nicht die Hölle und ist doch so selten zu finden. Aber das ist der einfache Sinn des großen Wortes, das wir heute betrachten. Das ist unsere schöne, leichte, heilige und heiligende Verpflichtung zu verkündigen, das Heil ist in keinem anderen. So und nur so können wir uns ohne Furcht an die Zukunft heranwagen, sei sie geprägt von antichristlicher Verführung oder sei es die radikale Bedrohung durch die aufkommenden Veränderungen hier in Europa und sei es die Gefahr eines kurzen oder längeren Martyriums, dass man uns vielleicht foltern und den Kopf abschneiden wird. Die Frage ist, und sie ist schon beantwortet, wer will uns denn scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in alledem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. So Römer 8, 35 bis 39. Kinder, es ist hoch an der Zeit für die ernsthafte Nachfolge Christi. Bitten wir um das heilige Einerlei Gottes, wie es den Aposteln und Glaubensvätern gegeben war, in allem nur Christus allein. Dieses Gebet wird erhört werden, da bin ich absolut sicher, weil es hundertprozentig dem Willen Gottes entspricht, sowohl dem des Vaters als auch dem des Heiligen Geistes. Und selbstverständlich werden wir damit Anstoß erregen, bald links, bald rechts, vor allem aber bei denen, die die wahren Gotteskinder immer schon denunziert und verfolgt haben, nämlich die aus den eigenen Reihen, die das aufregen wird, ja aufregen soll, denn die einfältige Nachfolge des Christus allein, die seiner toten Orthodoxie genauso ein Ärgernis und ein Dorn im Auge, wie es dem aufgeklärten Unglauben der Religiösen als Dummheit, ja als Feindschaft gilt unsererseits, deren Reaktion uns aber der Herr auch deutlich vorausgesagt hat, in Matthäus 24, dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Die Verfolgung begann immer in den eigenen Reihen, bevor sie dann die Obrigkeit aktiviert hat. Um nichts anderes als um meines Namens willen, sagt der Herr. Streben wir das Einerlei an, das immer dasselbe der Apostel, das ja nichts Neues sucht und in Umlauf bringt im Christentum, weil es nichts Neues gibt. Wir brauchen deshalb nicht jeden neuen Wind der Lehre zu folgen, nicht die Tiefen des Satans ausloten zu wollen, der seinen Weg als Schlange auf dem Felsen durch die Christenheit zieht. Ach, was drückt doch dieses Wort Schreckliches aus? Seht euch nur um. Seht an die Wolke von Zeugen im Wort Gottes. Die Apostel wurden in das Gefängnis geworfen, aber sie waren auch dort weniger besorgt um ihre Sicherheit als um das Zeugnis von Christus allein. Und nur, wenn auch wir Gott ehren, indem wir seinen Sohn lieben und seinen Namen über alles stellen, wie es der Vater selber tut, der ihm einen Namen gegeben hat, der über alle Namen ist, wenn wir also Gott so und seinen Sohn so ehren, dann werden auch unsere Mitmenschen zu ihrem wahrhaftigen, zu ihrem heilsamen Recht vor Gott kommen. Das ist eine kostbare Wahrheit. Gottes Ehre und das Heil der Menschen gehen zusammen in eins, in Christus. Uns hat Gott das Amt der Versöhnung in die Hand gegeben. Und das heißt, die Menschen, Ungläubige und auch wankende Gläubige, zu seinem Sohn zu führen. Nicht zu guten Büchern, nicht zu unserer Meinung, sondern allein zur Person Jesu Christi. Er ist Gottes geliebter Sohn, ihn sollen die Menschen hören. Und freilich mussten damals die Apostel, wenn sie dem Volk das Wort des Lebens verkündigen sollten, vor allem selber das Leben leben, das sie anderen bezeugten. Und so auch wir. Und damit sind nicht christliche Verhaltensregeln gemeint, je nach Zeit, Nation und Umstand, sondern das tägliche Entgegenwirken dem, was Jesus als die Sünde bezeichnet, nämlich, dass sie nicht glauben an mich. Das nämlich ist der Kapitalschaden, dass sie nicht abhängig sein wollen von mir, dass sie weiter aus ihrem eigenen Vermögen, aus ihren Gedanken, ihren Ideen und Ängsten und Befürchtungen leben, aus ihrem Allerlei und nicht aus mir, und dass sie auch als Christen so gelehrt werden. Das ist das verderbliche Allerlei entgegen dem heiligen Einerlei, das ist das Prinzip der Welt, der Religion, hier ist die Geburtsstätte der Sünde, wie Jesus sie benennt. Daher stammt die Flucht und das Versteckspiel des Sünders, die Evolutionstheorie, die die Abhängigkeit von einem persönlichen Schöpfer und Richter fliehen will. Hier liegt die Grundlage von jeglichem Gutmenschentum wie der Freimaurerei. Hier ist die Keimzelle aller Religion, auch der christlichen, mit ihrer todbringenden Gesetzlichkeit, wie sie einst in Europa herrschte und jetzt neu eindringt. Das alles ist das Gegenteil des Einerlei, des Paulus und Petrus, das sie durchdrungen hat in ihrem Reden, Schreiben und Tun, wobei das Einerlei des Paulus in der Fülle der Gottheit dem so an Christus gläubigen Gottes dauernde, tätige Hilfe zusichert, über den Tod hinaus. Denn zwangsläufig gehört das Leiden im heiligen Einerlei
zur Nachfolge des Herrn. Und das ergibt sich logisch in der gottfeindlichen Umgebung. Es müssen Reibungen entstehen. Einem Feldherrn würden ja seine Geschütze auch nichts nützen, wenn er sie tief unten in einem Hohlweg verstecken würde, ohne ausreichende Sicht und Wirkung, nicht wahr? Damit nun aber die Geschütze der Wahrheit in die beste Stellung kommen und somit die Kraft der Lebensworte recht zum Zug kommt, platziert Gott die Seinen strategisch gut. Und das bedeutet für uns Leiden. Das hat für die Apostel Verfolgung, Zerstreuung, Inhaftierung und Todesnot geheißen. Für sie war das Leben kein Scherz. Sie konnten keine Spaßgesellschaften gründen, keine Wohlfühlgemeinden mit breitem Unterhaltungswert. Sie mussten die Worte des Lebens vielmehr oft einfältig im Rachen des Todes verkündigen. Aber wo können die Menschen sie besser aufnehmen als eben dort? Gott schafft so die beste Kanzel für sein Wort aus Zeugenmund. Es ist die wirkungsvollste Rednerbühne, auf die er seine geliebten Kinder positioniert. Sich in den Tod gestellt zu wissen und dabei das Leben, nämlich Christus, zu verkündigen, das heißt wirklich glaubhaft zu reden von der Wirklichkeit des Lebens aus Gott, das hinübergewillt ins ewige Leben. Und so etwas kommt nun auch auf uns zu, in unserer westlichen Komfortchristenheit. Früher war Leiden hier um Christi willen für viele ein Fremdwort. Aber jetzt kommt die Nagelprobe auf uns zu. Das wird gut sein, unser allerlei, soweit vorhanden, Gottes Hand zur Reduktion zu überlassen, damit wir mit seinem Einerlei in den uns bestimmten Kampf gehen können. Der Herr hat gesagt, was ich euch sage, sage ich allen, wacht. Also schleppen wir keinen unnötigen Ballast mehr mit und bitten wir Gott, dass wir auf Christus und seinen Namen konzentriert bleiben dürfen. Und weil die Apostel bei ihrem Einerlei geblieben sind, weil sie unter allen Umständen auf Christus, den Felsen, reduziert geblieben sind, darum hat ihr Wort eingeschlagen bei den Menschen. Die Botschaft vom Leben in Christus war deshalb immer früher da als ihre Widersacher. In Apostelgeschichte 5, da steht, es erhob sich aber der Hohepriester und sein ganzer Anhang, nämlich die Richtung der Sadduzäer. Sie waren voll Eifersucht und legten ihre Hände an die Apostel und brachten sie in öffentlichen Gewahrsam. Und dann steht aber, ein Engel des Herrn öffnete in der Nacht die Türen des Gefängnisses, führte sie hinaus und sprach, geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens. Geht hin, steht hier, tretet auf, redet, ja, was? Alle Worte des Lebens in Christus. Warum erinnert sie der Bote Gottes beim Befreien daran? Damit sie freudig hingehen mit der Lebensbotschaft von Christus, mit der sie betraut sind. Was wir in Christus zu verkündigen haben, sind Worte des Lebens, Worte der Freiheit, Worte mit Zukunft. Da passt aber nicht eine finstere, ängstliche Miene zum Menschen. Dazu gibt uns Gott vielmehr ein leuchtendes Auge und einen fröhlichen Mund. Und das ist unser von Gott gegebenes heiliges Einerlei hier auf Erden, ihn, den Sohn, verkündigen zu dürfen, in ihm die herrliche Versöhnung anzubieten, nur ihn allein. So steht in 2. Korinther im Kapitel 5, das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus, und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Sehen wir den großen, den heldenhaften Beruf, der uns Christen gegeben ist? Wenn der Apostel schreibt dem Heiligen Geist, darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. So wie er sind auch wir gesetzt. Und das bedeutet in mannigfaltiger Weise, der lebendige Gott wird die Seinen hingeben. Er gibt die Seinen hin, damit seine Feinde leben möchten. Zuerst seinen Sohn und dann die an ihn Gläubigen, um des Dienstes der Versöhnung willen. Lasst uns deshalb, solange wir noch dazu in der Lage sind, unser Teil Lebenswasser austeilen an verlorene, verirrte Menschen, bevor uns ein hoher Rat der Welt und der aggressiven Religion holen lässt. Nützen wir den althergebrachten Vorteil. Wer das Wort des Lebens im Mund führen darf, der ist immer früher auf als die Welt und als die Religion und als die Politik. Heben wir unsere Augen auf und schauen wir fröhlich hinweg auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Herrliche, gottgewollte Armut im Reichtum des Sohnes Gottes, der uns gegeben ist. Herrliches einerlei. Mehr als sein Alles konnte uns Gott ja nicht geben. Richten wir deshalb dankbar immer unseren Sinn auf das Wort des Paulus, das an die Philipper schreibt, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Amen.
Amen.